Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Im Buch der Sprüche Salomos haben wir in der letzten Sendung das 11. Kapitel erreicht. Heute geht es da weiter ab Vers 26. Das gesamte Kapitel könnte man unter der Überschrift zusammenfassen: Sei aufrichtig und ehrlich zu deinen Mitmenschen und Gott gegenüber. Beginnen möchte ich mit einem geistlichen Prinzip, auf das ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin. Im Buch der Sprüche Salomos, Kapitel 11, lesen wir in den Versen 24 und 25: Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. An dieses Prinzip Gottes knüpft direkt Vers 26 an. Wer Korn zurückhält, dem fluchen die Leute, aber Segen kommt über den, der es verkauft. Dieser Vers erinnert mich an Josef in Ägypten. Als die wirtschaftliche Verwaltung Ägyptens in seiner Hand lag, hielt er das Getreide zu gegebener Zeit nicht zurück. In 7 ertragreichen Jahren wirtschaftete er und lagerte einen guten Teil der Ernte ein. Als die schlechten Zeiten kamen, konnte er das ganze Land Ägypten, auch die Ausländer und seine gesamte Großfamilie versorgen. Ein Gegenbeispiel in der Bibel ist Nabal, Abigails Ehemann. Sein Name bedeutet Tor oder Narr, und so handelte er auch. In den Jahren, in denen David sich von Saul fernhalten musste, hielt er sich unter anderem auch in dem Gebiet Nabals auf. David und seine Männer waren ihm oft eine Hilfe und beschützten Nabals Schafherden. Als sie Hunger litten und Nabal um Nahrung baten, verwies dieser die Boten barsch seines Hauses und beschimpfte und beleidigte sie noch dazu. Zornig machte David sich auf, um Nabal zur Rechenschaft zu ziehen. Abigail jedoch kam David mit einer Friedensgabe entgegen, und David ließ sich besänftigen. Letztendlich fluchten die Leute über Nabal, und Segen kam über Abigail, David und seine Männer. Wer Korn zurückhält, dem fluchen die Leute, aber Segen kommt über den, der es verkauft. Das bedeutet, dass Getreide geben Segen bewirkt. Getreide zurückhalten, nicht. Ich denke, dieses Prinzip können wir auch geistlich verstehen. Das Getreide ist das Wort Gottes. Jesus ist das Brot des Lebens, und alle, die Christus nachfolgen, leben von dem Brot des Lebens, dem lebendigen Wort Gottes. So liegt auch Segen darauf, dieses Getreide, das Wort Gottes, auszuteilen. Das ist gleichzeitig eine hohe Verantwortung, denn wenn es zurückgehalten wird, ist es nicht zum Segen. Im 1. Petrusbrief erklärt Petrus den Christen in Kleinasien: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Dies wird auch als allgemeine Priesterschaft bezeichnet. Kurz, wir Christen haben alle als Priester des Königs auch die Aufgabe, das Wort Gottes auszuteilen. Wir sollen das Brot nicht zurückhalten, wie uns auch Sprüche 11, Vers 26 empfiehlt. Welch eine Freude und welch ein Segen ist es, wenn in dem Leben dessen, der das Brot erhält, Dankbarkeit und Frucht wachsen. Der folgende Vers 27 bringt es noch einmal zum Ausdruck. Wer nach Gutem strebt, trachtet nach Gottes Wohlgefallen. Wer aber das Böse sucht, dem wird es begegnen. Es ist gut, Gottes Wort zu tun und es auszusehen. Mehr noch, Segen ist dafür verheißen. Paulus fasst Gottes Ansicht hierzu in seinem Brief an die Galater zusammen. Dort steht: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. So verhält es sich auch mit unserem Vertrauen. Vertraut der Mensch auf den Reichtum, wird am Ende das Ende sein, nämlich der Untergang. Wer hingegen sich auf Gott verlässt, wird gewissermaßen grünen. Dies ist ein Bild für unvergängliches, ewiges Leben. In Sprüche 11, Vers 28 steht, wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen, aber die Gerechten werden grünen wie das Laub. Im Lukasevangelium erzählt uns Jesus eine gleichnishafte Geschichte, die er meines Erachtens, wie auch alle anderen, aus dem alltäglichen Leben nahm. Ein Bauer hatte solch eine Spitzenernte, dass er beschloss, seine Scheunen abzureißen und größere zu bauen. Er dachte an nichts anderes mehr. Er wollte immer mehr ernten und immer mehr sammeln. So vergaß er gänzlich, sich um Dinge für die Ewigkeit zu kümmern. Das ist die Gefahr mit Reichtümern. Kein Mensch kann sich mit ihnen den Weg in den Himmel kaufen. In diesem Sinne gibt uns Sprüche 11 die Lebensweisheit mit auf den Weg, dass nicht der Reichtum als solches falsch ist, aber dass es ein Fehler ist, sich auf ihn zu verlassen. Wer sich auf Gott verlässt und seinem Wort folgt, der wird in der Bibel häufig als Gerechter bezeichnet. Weiter mit den Versen 29 und 30. Wer sein eigenes Haus in Verruf bringt, wird Wind erben, und ein Tor muss des Weisen Knecht werden. Die Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens, aber Gewalttat nimmt das Leben weg. Immer wieder stellen die Sprüche Beispiele aus dem Leben gegenüber, die Gottes Prinzipien stark verdeutlichen. Es heißt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Siehe Galaterbrief. Hier wird nun Verruf gesät und Wind geerntet, Torheit gesät und Knechtschaft geerntet. Wer jedoch Gerechtigkeit sät, erntet Leben. Vers 30 spricht sogar von der Frucht der Gerechtigkeit. Ein Mensch, der die Gerechtigkeit Christi angenommen hat und darin lebt, der entfaltet in seinem Leben die Frucht der Gerechtigkeit. Die Ernte, das Ergebnis wiederum, ist pures Leben. Eben kein leerer Wind, keine Knechtschaft und keine Zerstörung durch Gewalttat, wie das Gegenbeispiel in Vers 30 lautet. Es gibt aktuelle Umfragen bzw. Statistiken, die dieses Prinzip unterstreichen. Zum Beispiel bezüglich der Scheidungsrate hat eine aktualisierte US-amerikanische Statistik herausgearbeitet, dass diese unter Christen weitaus geringer ist. Dies lässt sich meines Erachtens bestimmt auf alle Lebensbereiche ausweiten, in denen Leben erblühen oder ersticken kann. Häusliche Gewalt, Missbrauch, Abtreibung, Sucht und so weiter. Für all diese lebenstötenden Kräfte gilt, die Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens. Christus ist der Gerechte. Er kleidet den, welcher ihn annimmt, mit seiner Gerechtigkeit. Wo Christus Wohnung nimmt und seine Gerechtigkeit zunimmt, nimmt das Leben zu und die Zerstörung ab. Das wird im Leben der Einzelnen, in Ehen und Familien sichtbar. Viele heutige Familienprobleme würden sich in Luft auflösen, wenn die Gerechtigkeit Christi in jenen Häusern wohnte. Das heißt nicht, dass es all diese schlimmen Dinge nicht auch bei den Christen gibt. Aber mit Christus sind Menschen besser dran, denn er hat die Sünden der Welt getragen. So heißt es in Johannes 1, Vers 29. Mit anderen Worten, wo Schuldenentlastung ist, kann Frucht der Gerechtigkeit wachsen. Jesus sagt an anderer Stelle, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer also Glauben an Christus sät, erntet Ströme des Lebens in seinem Inneren. Das ist ebenso wahr schon hier auf Erden wie das Gericht, das einmal kommen wird. Weiter in Vers 31, siehe, dem Gerechten wird vergolten auf Erden, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Gottes Wort gilt, Gott verheimlicht uns nichts. Besonders in den Sprüchen wird es gerade herausgesagt. Er schenkt Gerechtigkeit und Leben, und er wird als Richter Ungerechtigkeit vergelten. Sein Gericht wird stattfinden, weil Gott es selbst sagt und durchführt. Liebe Hörer, an dieser Stelle vollziehen wir einen fließenden Übergang in das Kapitel 12. Dies fällt nicht weiter auf, da es sich weiterhin um eine Sammlung von Einzelsprüchen handelt. Vielleicht hat Salomo diese Form gewählt, damit jeder Spruch noch höheres Gewicht bekommt. Im Grunde bietet hier jeder Vers die Grundlage für eine komplette Predigt. Der erste Vers in Kapitel 12 nennt die Begriffe Zucht und Zurechtweisung. Er lautet: Wer Zucht liebt, der wird klug, aber wer Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. An der Offenheit oder Abneigung gegenüber erzieherischen Maßnahmen ist ablesbar, ob jemand klug oder dumm ist. Was meint Gottes Wort eigentlich mit Zucht? Welche eventuell geprägte Vorstellung haben wir von Zucht? Das lateinische Wort für Zucht ist Disciplina, also Disziplin. Disziplin hat etwas mit Mäßigung und Selbstbeherrschung zu tun, im Sinne von diszipliniert sein. Diese selbstbeherrschte, auf den Lehrer und das Lernen konzentrierte Haltung ist dem Discipulus eigen, dem Schüler. Ein Christ ist ein Jünger, also ein Schüler von Jesus. Und Jesus ist der Meister, der uns den rechten Weg weist und in diesem Sinne Zurechtweisung erteilt. Ein Christ, welcher es liebt, auf Jesus und seine Weisung konzentriert zu sein, der liebt Zucht und Zurechtweisung. Er schaut auf Jesus und hört auf ihn. Jesus erklärte einmal, dass es nichts bringt, immer Herr, Herr zu rufen, sondern wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. So steht es in Matthäus 7, Vers 24. Jesus sagt deutlich, dass es entscheidend wichtig ist, seine Rede auch zu tun. Ihm folgen, Gehorsam leisten, das bedeutet klug sein und ein Fundament bauen, das nicht wankt. Ähnlich dem Bild vom Felsen ist das Bild der Wurzel in Sprüche 12, Vers 3. Durch Gottlosigkeit kann der Mensch nicht bestehen, aber die Wurzel der Gerechten wird bleiben. Wenn ein Sturm kommt und die Standhaftigkeit eines Baumes erprobt, sind die Wurzeln entscheidend. Sie müssen tief, fest und gesund sein. Überhaupt muss der Baum Wurzeln in gutem Boden haben. So ist es auch mit dem Menschen geistlich und moralisch. Gründet er in Gottlosigkeit, so hat er keine Wurzel und fällt um. Der gottlose Mensch wird aus dem Grund herausgerissen. Der Gerechte hingegen hat kräftige Wurzeln in den Boden der Gerechtigkeit eingesenkt. Im Neuen Testament werden Christus und der Glaube an ihn als dieser Grund beschrieben, auf den man bauen kann. In Epheser 3 schreibt Paulus, dass es wichtig ist, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und in Kolosser 2, Vers 7 heißt es: Seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Paulus erklärt an dieser Stelle, dass es durch diese Verwurzelung möglich ist, den Stürmen und Angriffen der Mächte der Welt standzuhalten. Wenden wir uns nun Vers 4 zu. Da geht es um die Ehebeziehung. Eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine schandbare ist wie Eiter in seinem Gebein. Eine Frau kann dem Leben des Mannes eine Krone aufsetzen. Sie kann es aber auch wie Knochenfraß zersetzen. Eine tüchtige Frau versteht es, ihre Aufgaben bewundernswert durchzuführen und ihren Mann noch zu beflügeln. Eine schandbare Frau dagegen vernichtet und vergiftet das Leben des Mannes von innen her. Für beide Frauentypen finden wir viele Beispiele in der Bibel. Dieser Spruch bewertet nicht erst die Handlung, sondern blickt in das Innere auf die Herzenshaltungen und Gedanken. In den folgenden Versen werden sie näher beschrieben. Ich lese die Verse 5 bis 8. Die Gedanken der Gerechten sind redlich, aber was die Gottlosen planen, ist lauter Trug. Der Gottlosen Reden richten Blutvergießen an, aber die Frommen errettet ihr Mund. Die Gottlosen werden gestürzt und nicht mehr sein, aber das Haus der Gerechten bleibt stehen. Ein Mann wird gelobt nach seiner Klugheit, aber wer verschrobenen Sinnes ist, wird verachtet. Soweit die Verse 5 bis 8. Tüchtig heißt hier also, aufrichtige Gedanken zu haben und etwas aufzubauen, was Bestand hat. Schandbar und gottlos bedeutet dagegen, verlogene Haltungen zu haben und mit diesen sogar zu verletzen und zu töten. Das Wort Gottes lehrt uns, wie der Mensch psychologisch tickt. Seine Gedanken, Entscheidungen und Haltungen im Herzen äußern sich früher oder später in Wort und Tat. Jesus erklärte dies mit dem Bild eines Baumes, der faule Früchte hervorbringt, und er sagte, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das 12. Kapitel im Buch der Sprüche Salomos hält noch weitere Verse bereit, die uns verdeutlichen, welche Schlüsselrolle der Mund und die Äußerungen eines Menschen spielen. Hören Sie nun dazu die Verse 13 bis 22. Der Böse wird gefangen in seinen eigenen falschen Worten, aber der Gerechte entgeht der Not. Viel Gutes bekommt ein Mann durch die Frucht seines Mundes, und dem Menschen wird vergolten nach den Taten seiner Hände. Den Toren dünkt sein Weg recht, aber wer auf Rat hört, der ist weise. Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer Schmähung überhört, der ist klug. Wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist, aber ein falscher Zeuge betrügt. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Wahrhaftiger Mund besteht immer da, aber die falsche Zunge besteht nicht lange. Die Böses planen, haben Trug im Herzen, aber die zum Frieden raten, haben Freude. Es wird dem Gerechten kein Leid geschehen, aber die Gottlosen werden voll Unglück sein. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel, die aber treulich handeln, gefallen ihm. Soweit die Verse 13 bis 22. Also, es gibt auch eine Frucht des Mundes. Es gibt falsche Worte und Worte voller Wahrheit. Zorn ist eine starke Kraft und lässt sich nicht im Zaum halten. Er kommt heraus, sticht und verletzt. Andererseits können Worte auch heilsam sein. Die Zunge der Weisen bringt Heilung. Die Spruchverse bringen durch drastische Gegensätze zum Ausdruck, wie es wirklich ist. Zum Zorn, der sich auch über den Mund äußert, schreibt Jakobus, »Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig.« Jakobus sagt ebenso anschaulich wie der Dichter der Sprüche etwas über die Macht der Zunge. »Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommen Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Das waren aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3, die Verse 2 bis 11. Gott lehrt uns also in seinem Wort, dass die Sünde und Unrecht durch unseren Mund offenbar werden und dass äußerst Schlimmes durch unsere Zunge vollbracht wird. Da gibt es keine Grauzone, sondern alle Menschen verfehlen hier mannigfaltig, wie es Jakobus sagt, und Erlösung ist nötig und möglich. Denn nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Bemerkenswert finde ich es auch, dass Jakobus Beispiele aus der Tierwelt nimmt. So tut es auch Salomo. In Sprüche 12, Vers 10 lesen wir, »Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig.« Das heißt, selbst an der Behandlung des Viehs wird die Gottesbeziehung, die Barmherzigkeit oder Unbarmherzigkeit eines Menschen deutlich. Jakobus erklärt in Kapitel 3 seines Briefes, dass der Mensch Pferde zäumt und lenkt, ja selbst wilde Tiere wie Schlangen und Vögel zähmt, aber es nicht schafft, seine Zunge zu zügeln. Gottes Wort lehrt uns, die Macht und Auswirkungen ungezügelter Worte sind nicht zu unterschätzen. Große Sünde und schwere Verletzungen werden durch den Mund begangen. Und vor allem, was aus unserem Munde kommt, ist für uns selbst ein warnender Hinweis auf das, was in unserem Herzen ist. Das heißt für den Christen, es ist ein Hinweis auf seine Beziehung zu Christus. Paulus legt in seinen Briefen dar, dass Zucht und Selbstbeherrschung eine Frucht des Geistes Gottes im Leben eines Christen sind. Im Galaterbrief lesen wir, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das griechische Wort für die Begriffe Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit oder Zucht ist enkrateia, also sich selbst in der Gewalt haben. Das ist eine Eigenschaft, die durch den Glauben an und durch das neue Leben in Christus ermöglicht wird. Sie hilft dem Christen, nach Gottes Geboten zu leben. Auch die drei noch verbleibenden Verse von Sprüche 12 illustrieren die Frucht des Geistes. Ich gehe nun zurück zu Vers 9. Wer gering ist und geht seiner Arbeit nach, ist besser als einer, der groß sein will und an Brot Mangel hat. Hier sind Sanftmut und Demut, dem Hochmut und der Ehrsucht gegenübergestellt. Ist besser, das will heißen, dieser Mensch ist auf Gottes Seite, er folgt Christus. In Vers 11 steht, wer seinen Acker bebaut, wird Brot die Fülle haben, wer aber nichtigen Dingen nachgeht, ist ein Tor. Hier stehen Geduld und Treue der Zügellosigkeit gegenüber, aber auch das Brot in Fülle, dem Mangel an Brot. Der Christ lebt vom Brot des Lebens, Christus. Dieses Leben trägt Frucht, was einem guten geistlichen Ackerbau entspricht. Noch einmal bekräftigt dies Vers 12 durch die Gegenüberstellung zweier Gegensätze. Des Gottlosen Lust ist, Schaden zu tun, aber die Wurzel der Gerechten wird Frucht bringen. So real wie Schaden durch Gottlosigkeit und daraus resultierender Zuchtlosigkeit entsteht, so real ist auch die Frucht aus dem Leben mit Gott. Für den Fall, dass wir es nicht so schnell erkennen oder mutlos werden, sagt Gott es mit Bestimmtheit. Die Wurzel der Gerechten wird Frucht bringen. Das ist eine wunderbare Verheißung, denn auf Gottes Wort ist Verlass. Liebe Hörer, wir haben die heutige Sendung mit Vers 26 aus dem vorangegangenen Kapitel des Sprüchebuches begonnen. Wer Korn zurückhält, dem fluchen die Leute, aber Segen kommt über den, der es verkauft. Das ist sozusagen die Einführung in Gottes Gesetzmäßigkeit, die alles durchdringt, auch das geistliche Leben des Christen. Gottes Gesetz besagt, wer aus dem rechten Herzen heraus gibt, auch wer Gottes Wort reich verteilt, über den kommt Segen. Ab Sprüche 12, Vers 1 haben wir gelernt, dass sich das geistliche Leben, das Leben mit Gott, also in Christus, nach außen hin zeigt, in Worten und Taten, in Selbstbeherrschung. Wer Zucht liebt, der wird klug, aber wer Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm, heißt es in Vers 1. Ein besonderes Augenmerk, was die Selbstbeherrschung betrifft, liegt in Kapitel 12 auf der Zunge. Das heißt auf all dem, was über unsere Lippen kommt. Spätestens hier wird deutlich, dass wir alle allzumal Sünder sind. Und so bedürfen wir der Gnade, Vergebung und Gerechtigkeit Gottes. und die große Zusage Gottes verkündet schließlich Vers 12. Die Wurzel der Gerechten wird Frucht bringen. Die Wurzel der Gerechten wird Frucht bringen. Mit dieser Zusage Gottes, mit diesem besonderen Geschenk, verabschiede ich mich nun von Ihnen. Beim nächsten Mal stehen der Rest von Kapitel 12 sowie das 13. Kapitel des Sprüchebuches im Mittelpunkt. Gottes Segen begleite Sie und auf Wiederhören.